Gott ist groß. Amen. Wir als Gemeinde haben dieses Jahr eine starke Verheißung erhalten. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Jeremia 29,11. Das ist eine starke Verheißung. Jeder von uns kann sich auf diese Zusage verlassen. Wir können uns als Gemeinde auf diese Zusage verlassen. Gott wird diese Zusage in deinem Leben verwirklichen und er wird diese Zusage auch für uns als Gemeinde verwirklichen. Gottes Zusagen werden niemals ungültig. Gott verändert sich nicht. Er bleibt derselbe gestern, heute und morgen. Er wird nicht schwach. Er wird nicht vergesslich. Er ändert nicht seine Meinung. Niemals wird er uns enttäuschen. Gott hält seine Versprechen. Amen. Heute wollen wir uns mit einer Bibelstelle beschäftigen, wie ihr auch schon erfahren habt, die sehr wichtig ist in Bezug auf Gottes Zusagen. Lass uns erstmal die Bibelstelle lesen. Psalm 127, die Verse 1 und 2. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten wir umsonst, die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, dann wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und spät aufbleibt, um das sauer erworbene Brot zu essen. Solches gibt Gott seinen Geliebten im Schlaf. Diese Bibelstelle habe ich bereits vor einigen Wochen gelesen und es hat mich seitdem beschäftigt. Und dann kam der Jahreswechsel und wie jedes Jahr sind wir mit einer starken Verheißung in das neue Jahr gestartet. Mit dieser Bibelstelle im Hinterkopf wurde mir dann einiges bewusst, was mir sehr geholfen hat, die Bedeutung von Gottes Verheißung zu verstehen. Und die daraus entstandene Predigt soll auch dir helfen, die Wichtigkeit von Gottes Zusagen oder Verheißungen zu verstehen. Was ist eine Verheißung? Ich habe im Internet auf Anhieb folgende Definition gefunden. Eine von Gott gegebene Zusage über ein künftig in der Geschichte sich verwirklichendes Heil. Eine von Gott gegebene Zusage über ein künftig in der Geschichte sich verwirklichendes Heil. Diese Definition ist gut, man kann damit leben, aber in der Bibel gibt der Psalmist eine bessere, detailreichere Definition. Psalm 119, die Verse 49 und 50. Denk an das Wort für deinen Knecht, durch das du mir Hoffnung gabst. Das ist mein Trost im Elend. Deine Verheißung spendet mir Leben. Gottes Verheißung bedeutet Trost und Lebenskraft. Und wenn ich mir die Definition ansehe, stelle ich fest, dass Gottes Verheißung ein garantierter Segen bedeutet. Das Heil, das mir von Gott für die Zukunft versprochen wird, wird zu 100% eintreten. Nicht, weil wir etwas dafür getan haben oder hätten, nicht weil aus unseren Werken, sondern ein Geschenk aus Gnade. Und ein Blick in die Bibel und all die Geschichten, in denen Gott seine Zusagen einhält, bestätigt die Definition. Ich fasse also zusammen, Gottes Verheißung gibt uns Trost in schlechten Zeiten. Gottes Verheißung gibt uns Lebenskraft in Zeiten, in denen uns verschiedene Dinge die Kraft zum Leben rauben. Und das Allerbeste, Gottes Verheißung bedeutet auch Garantie Gottes, dass er uns das geben wird, obwohl wir uns das nie leisten könnten. Das ist doch eine schöne Erkenntnis heute, oder? Eigentlich könnten wir jetzt alle mit dieser Erkenntnis nach Hause gehen und unser Leben genießen. Aber wie es so oft ist, kann ich meine Predigt nicht hier schon beenden. Wenn ich diese Erkenntnisse nehme und mit der Realität spiegle, entdecke ich ein paar Dinge, die im Widerspruch stehen zu dem, was wir anhand der Bibel festgestellt haben. Und ich sage immer wieder, wenn wir etwas entdecken, was nicht im Einklang steht mit der Bibel, dann ist nicht die Bibel falsch, sondern es ist ein Hinweis darauf, dass wir in unserem Leben etwas ändern sollten. Es ist ein Weg, über den Gott mit uns kommuniziert. Er kommuniziert mit uns durch den Widerspruch zwischen seinem Wort und unserer Lebensrealität. Es ist ein Hinweis an uns, noch genauer in die Bibel zu schauen und noch mehr zu suchen und noch näher an Gott zu kommen. Und genau das wollen wir heute tun. Näher an Gott, näher zum Segen. Zwei Dinge möchte ich heute aufzeigen, die uns daran hindern, das zu verstehen, was wir im Psalm 127, 1 und 2 gelesen haben. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten wir umsonst, die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, dann wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und spät aufbleibt, um das sauer erworbene Brot zu essen. Solches gibt Gott seinen Geliebten im Schlaf. Nachdem, wo du gerade stehst, entweder dich nicht von Gott zu entfernen, oder falls dir der Heilige Geist offenbart, wie weit du schon von Gott entfernt bist, wieder in seine Nähe zu kommen und damit auch deinem Segen ein Stück weit näher zu kommen. Erstens, verschließe nicht dein Herz. Verschließe nicht dein Herz. Zu diesem Punkt gibt es eine Bibelstelle, die es genau auf den Punkt bringt. Psalm 95, Verse 8 bis 11. Verschließt eure Herzen nicht, wie es eure Vorfahren getan haben. Damals, als sie mich in der Wüste herausforderten und mir bittere Vorwürfe machten. Jeden Tag erlebten sie, dass ich sie führte. Und trotzdem haben sie immer wieder neue Beweise meiner Macht verlangt. 40 Jahre ekelte ich mich vor diesem Volk. Schließlich sagte ich, ihr ganzes Wünschen und Wollen ist verkehrt und leitet sie in die Irre. Die Wege, die ich sie führen will, verstehen sie nicht. Darum habe ich in meinem Zorn geschworen, niemals sollen sie in das verheißene Land kommen, nie die Ruhe finden, die ich ihnen geben wollte. Diese Stelle finden wir auch in Hebräer nochmal wieder. Konkret geht es hier um eine Begebenheit, als die Israeliten in der Wüste an einem Punkt ankamen und anfingen, panisch zu werden, als sie kein Wasser mehr hatten. Sie hatten erst gerade erlebt, wie Gott sie auf wundersame Weise mit Fleisch und Brot versorgt hat. Sie hatten Nahrung mitten in der Wüste. Es war sogar mehr da, als sie benötigten. Sie kannten Gottes Segen bereits. Sie wussten bereits, was es bedeutet, wenn Gott eine Zusage gibt. Er gibt mehr, als er verspricht. Er macht das Unmögliche möglich. Aber sobald sie kein Wasser mehr hatten, vergessen sie den Gott, der sie gerade erst mit Fleisch und Brot versorgt hat. Wie hart muss ein Herz sein, dass man so reagiert? Und Gott findet klare Worte zu diesem Verhalten. Er hat sich 40 Jahre lang geekelt, sagt er. Er hat sie immer wieder durch die schwierigsten Situationen gebracht. Aber sobald das Volk einen Mangel sah, vergaßen sie, dass der Herr noch da ist. Der, der sie immer versorgt hat. Der sie nie in den Stich gelassen hat. Undankbarkeit führt zu einem verschlossenen Herzen. Die Einstellung, dass wir diejenigen sind, die seine Verheißung erfüllen, führt zu einem verschlossenen Herzen. Weil wir an unsere menschlichen Grenzen kommen und dann frustriert sind, weil wir nicht mehr weiterkommen. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten wir umsonst, die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, dann wacht der Wächter umsonst. Der die Verheißung gibt, erfüllt sie auch. Das, was Gott für dich hat, das, was Gott für unsere Gemeinde hat, ist so groß und so vollkommen, dass wir es niemals selbst erfüllen könnten. Warum sollte uns überhaupt etwas versprochen werden, was wir selber machen könnten? Wozu benötigen wir für das, was wir selber können, ein Versprechen oder eine Verheißung? Warum sollte ein Vater seinem zweijährigen Kind versprechen, dass sie nachmittags auf den Spielplatz gehen? Das Kind kann es nicht alleine. Das Kind hat das innere Verlangen, draußen zu spielen. Der Vater weiß es. Das Kind kann es aber nicht alleine. Der Vater muss dabei sein. Er muss das Kind begleiten. Es ist noch zu klein, um das Vorhaben alleine umzusetzen. Es beginnt schon beim Anziehen der Schuhe und das Anziehen der Jacke. Der Vater verspricht es seinem Kind und das Kind weiß, mein Vater hat es versprochen. Es ist mir unmöglich, aber wenn er mir das verspricht, dass er mich zum Spielplatz nimmt, dann wird er es auch tun. Und nicht nur das, dann wird er mir dafür auch die Schuhe anziehen, was ich selbst noch nicht machen kann. Und meine Jacke vom Bügel holen, wo ich ja selber noch nicht mal rankomme. Er wird mich dann auch mal auf seinen Schultern setzen, wenn ich dann zu müde bin, nach Hause zu laufen, nachdem ich auf dem Spielplatz war. Wir bekommen Verheißungen, um unser Leben zu bauen, um unsere Karriere zu bauen, um unsere Beziehung zu bauen, ja sogar unsere Gemeinde zu bauen. Aber wir sind nicht diejenigen, die es zur Erfüllung bringen. Es ist Gott allein. Amen. Und durch die Rückschläge, die wir dabei erleben, indem wir dieses Prinzip oder besser gesagt diese Kultur, die uns die Bibel vermitteln will, nicht verstehen, geraten wir an unsere Grenzen und zweifeln Gottes Zusagen an. Wir verbittern und verschließen unsere Herzen. Wir reagieren undankbar, als hätte unser Gott uns nie gesegnet. Wir stellen also fest, der, der uns die Verheißung gibt, erfüllt sie auch. Wir sind nicht diejenigen, die es erfüllen sollen, das könnten wir auch niemals. Das führt nur zu einem Herzen, das sich Gott gegenüber verschließt. Verschließe nicht dein Herz. Und warum das so wichtig ist, dass wir unser Herz nicht verschließen, sehen wir im zweiten Punkt. Bekämpfe deinen Unglauben. Bekämpfe deinen Unglauben. In Hebräer 3, Vers 12 und 13, ich lese euch die Stellen vor, Hebräer 3, 12 und 13. Achtet deshalb darauf, liebe Brüder und Schwestern, lasst und euch wie eure Vorfahren von dem lebendigen Gott abwendet. Ermahnt und ermutigt einander Tag für Tag, solange jenes heute gilt und Gott zu euch redet. Nur so entgeht ihr der Gefahr, euch vor ihm zu verschließen, weil euch die Sünde betrogen hat. Ein verschlossenes Herz entfernt uns von Gott und seiner Gegenwart. Und je weiter wir uns von Gott entfernen, desto mehr wird die Sünde Einfluss nehmen auf unser Leben. Die Sünde betrügt uns. Sünde macht uns blind. Sünde lässt uns nicht mehr erkennen, was gut ist und was schlecht ist. Sünde lässt uns die Wahrheit als Lüge erscheinen und die Lüge als Wahrheit. Sünde verblendet unser Herz so sehr, dass wir nicht mehr unterscheiden können, was richtig und was falsch ist. Oder wie wir gerade eben gelesen haben, die Sünde betrügt uns. Sie lässt uns zweifeln und Zweifel ist das Gegenteil vom Glauben. Zweifel ist eine Ursünde, die wir nicht unterschätzen sollten. Nichts erscheint mehr klar. Es ist alles neblig und verschwommen. Das ist der Moment, in dem der Feind zum Schlag ausholt. Und in unserer Zeit kommt dieser Schlag auf den verschiedensten und unverhofftesten Wegen. Es kann eine tiefe familiäre Krise sein. Es kann ein Rückschlag sein, was deine Karriere betrifft oder eine Streitigkeit in der Familie. Und eine sehr gefährliche Art und Weise, wie der Teufel heute zum Schlag ausholt, sind Sekten. Und besonders aktuell in Berlin. Liebe Gemeinde, prüft, wenn ihr angesprochen werdet und irgendwo eingeladen werdet. Haltet Rücksprache mit der Gemeindeleitung. Lasst uns aufeinander achten und gegenseitig austauschen. Lass uns aufeinander aufpassen. Lass es uns zur Gewohnheit werden, was wir gerade gelesen haben. Ermahnte Bibelkurse, zu denen Sie einladen. Getarnte Bibelkurse, um Menschen, die ohnehin verzweifelt sind, in ihren Bann zu ziehen. Sie benutzen auch öfters mal die Worte Jesus, aber glauben nicht, dass Jesus Gott ist. Seid wachsam. Es soll aber keine Ausrede sein, dafür, dass man in der Sünde lebt. Letzten Endes ist es deine Entscheidung zu sündigen. Und so wie es dein Ja gebraucht hat, in die Sünde zu verfallen, so braucht es auch dein Nein, um dort wieder herauszukommen. Es ist dein Nein zur Sünde, das dich wieder zu deinem Gott führt. Es ist dein Nein zu deinem Zweifel, das dich wieder zu deinem Gott führt. Es ist deine bewusste Umkehr. Es ist deine bewusste Buße, die dich wieder zu Gott führt. Es ist dein Glaube daran, dass dich wieder zu ihm führt. Und wenn du bei Gott bist, dann kannst du dich zurücklehnen. Du kannst dich ausruhen. Du kannst schlafen. Weil Gottes Zusage gilt. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und spät aufbleibt, um das sauer erworbene Brot zu essen. Solches gibt Gott seinen Geliebten im Schlaf. Aber bitte schlaf jetzt nicht während der Predigt ein. Gott arbeitet immer im Hintergrund für dich. Du kannst bei Gott unbesorgt sein. Das ist unendliche Liebe. Das ist Gnade. Und ein weiterer Gedanke zum Unglauben. Unglaube ist auch, wenn Gott dir eine Zusage gibt und dir sagt, was du tun sollst, aber du das gottgegebene Ziel auf deinen eigenen Wegen erreichen möchtest. Wenn du Gott nicht bauen lässt, sondern selber bauen willst. Wenn du Gott nicht bewachen lässt, sondern selber bewachen möchtest, was du nicht mal überblicken kannst. Es ist heutzutage in Mode gekommen, sofort alles zu machen und danach erst Gott zu fragen, was er eigentlich denkt. Wir haben Gott zu einem Pfiffi-Gott gemacht. Wir wollen, dass er uns hinterherläuft am besten und wenn wir ihn dann fragen, uns sofort den Segen gibt, den wir gerade erwarten. Und ansonsten soll er still sein. Und ab und zu, wenn wir gerade Zeit haben, geben wir ihnen Leckerlis. Wie zum Beispiel schnell ein Tagesvers, nur um das Gewissen zu beruhigen. Weil man schon tagelang nicht in der Bibel gelesen hat. Das läuft so aber nicht. Gott ist mehr als irgendein Pfiffi, der uns hinterherlaufen soll. Wir sollen ihm folgen. Er sagt uns die Richtung an. Er sagt, was als nächstes zu tun ist. Und obwohl wir diejenigen sind, die ihm folgen sollen, und obwohl er so viel größer ist als wir, behandelt er uns niemals, als wären wir seine Pfiffis. Wir bekommen keine Leckerlis nebenbei, wir bekommen ein Festmahl. Wir bekommen immer mehr, als wir erwarten. So ist unser Gott. Amen. Alles, was du über Gottes Reden stellst, ist Unglaube und damit auch Sünde. Bekämpfe also deinen Unglauben, indem du immer in seiner Nähe bleibst. So kommst du nicht in Versuchung, falsche Wege zu gehen. So kommst du auch nicht in Versuchung, eigene Wege zu gehen. Gebet und das regelmäßige Bibellesen lässt deine Zweifel verschwinden. Es stärkt deinen Glauben. Es gibt dir festen Boden unter deinen Füßen. Und lässt dich bereits bei einem lauen Wind straucheln. Es gibt in der Bibel unzählige Geschichten über starke Persönlichkeiten. Sie haben immer auf Gottes Wort gehört und haben nach seinen Geboten gelebt. Und sind immer in Kontakt geblieben mit Gott. Und sie haben großen Segen erfahren. Und nicht nur das, sie waren auch ein Segen für ihre Umgebung. Und zum Teil sogar für ihre Generation und die darauffolgenden Generationen. Bewahre dein Herz und bekämpfe deinen Unglauben. Das waren die zwei Punkte, die helfen sollen, immer in der Nähe des Herrn zu bleiben. Bei ihm ist alles, was wir brauchen. Zwei Punkte, bei denen ich mir sicher bin, dass wir als Gemeinde unseren Weg nicht verfehlen, damit die Verheißung in Erfüllung geht. Bewahre dein Herz und bekämpfe deinen Unglauben. Lass Gott dein Leben bauen. Lass Gott die Gemeinde bauen. Lass Gott deine Familie bauen. Lass Gott deine Karriere bauen. Lass Gott deinen Dienst bauen. Tu du nur eins. Bleib in der Nähe Gottes. Sei verfügbar. Nah bei Gott, nah an deinem Segen, was er dir zur rechten Zeit geben wird. Dein Gott wird dich niemals enttäuschen. Menschen tun es, aber Gott ist treu. Auf ihn dürfen wir uns jederzeit verlassen. Amen. Wie sieht es bei dir aus? Wo stehst du gerade? Der Heilige Geist soll dir das offenbaren Und gleichzeitig bitte ich dich, ehrlich zu sein und auf diese Stimme zu hören. Das, was du heute gehört hast, ist entscheidend für dein Heil. Das, was du heute gehört hast, ist entscheidend für dein Heil. Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn geben wird. Wie steht es um dein Herz? Wie steht es um dein Glaubensleben? In der unsichtbaren Welt findet genau um diese Dinge ein großer Kampf statt. Da ist zum einen der Feind, der unser Herz infiltrieren möchte und uns von unserem Glaubensleben abhalten möchte. Und auf der anderen Seite Gott, der uns unser Herz für sich gewinnen möchte. Er infiltriert uns nicht. Er klopft an. Er wartet. Er ist geduldig mit dir. Manchmal erträgt er dich. Aber er gibt dich niemals auf und klopft beständig an. Und die Frage heute ist, egal wie weit du von Gott entfernt bist, bist du bereit, heute dein Herz für Jesus zu öffnen? Bist du bereit, dein Herz zu öffnen für deinen Gott, der schon lange an deiner Herzenstür klopft? Was ist es, was dich davon abhält, deine Herzenstür zu öffnen? Ist es Bitterkeit? Hast du schon so lange für etwas gebetet, was einfach nicht geschehen ist? Und das aufgegeben zu beten? Hat dich das bitter gemacht und dich von Gott entfernt? Ist es der Blick auf den Segen der anderen, was dich neidisch macht? Und ist dein Herz dadurch hart geworden? Sind es deine eigenen Wege, die du gegangen bist und an denen du gescheitert bist? Und hält dich die Scham davon ab, dein Herz wieder zu öffnen, was Gott sagen könnte? Was hat dich so weit weggeführt von ihm? Was hat dir die Freude am Gebet und am Bibellesen genommen? Der Heilige Geist hilft dir, die Lügen des Feindes, die dich von deinem liebenden Vater entfernt haben, zu entlarven. Du kannst jederzeit zurückkehren zu ihm. Dein Vater wartet bereits am Eingang auf dich. Das ist seine Gnade, das ist seine Liebe. Er liebt dich so sehr, dass er dir etwas verheißen hat, obwohl du noch nicht mal da warst. Schon bevor du existiert hast, hat er an dich gedacht und eine starke Verheißung über dein Leben ausgesprochen. Johannes 3,16, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder der starke Verheißung, eine Verheißung gerichtet an die Menschheit, gerichtet an den schlimmsten Sünder, gerichtet an die, die ihn immer wieder enttäuschen, gerichtet an die, die so undankbar ihm gegenüber sind. Gerichtet an die, die ihn ablehnen. Gerichtet an die, die so weit weg sind von ihm, weil sie ihre eigenen Wege gegangen sind. Das ist Gnade, das ist Liebe. Er zieht seine Kinder zu sich. Sag mir, welcher Gott tut das für seine Kinder? Ein Weg, der zu ihm führt, für alle, die sich verlaufen haben. Auch für dich, wenn du dich verlaufen hast. Ein Weg, der teuer bezahlt wurde mit dem Leben von Jesus Christus. Dem einzigen Sohn, den der Vater hatte. Welcher Gott tut das? Welcher Gott sucht die Nähe zu seinen Kindern, auch wenn sie sich von ihm entfernen? Heute ist deine Gelegenheit, deinem Gott näher zu kommen. Und damit auch deinem Segen näher zu kommen. Näher zu Gott, näher zum Segen. Wir werden gleich ein Lied hören, das davon handelt, Gott nah zu sein. Und in einer Zeile heißt es, dir nah zu sein, ist unser Glück. Wir haben so viele Wünsche. Wir erbitten uns so vieles bei Gott. Aber lasst uns niemals vergessen, was das für ein Glück ist, in seiner Gegenwart zu sein. Was das für ein Glück ist, ihn unseren Vater nennen zu dürfen. Welcher Gott lässt so eine Nähe zu? Wir dürfen ihn Vater nennen. Für mich persönlich ist es das größte Glück, ihm so nah zu sein. Es ist mein größtes Glück, ihn mein Vater nennen zu dürfen. Mein irdischer Vater ist gestorben, als ich 10 Jahre alt war. Und ich kann mich nicht an vieles erinnern, aber einige Erinnerungen an ihn habe ich noch. Ich kann mich an sein Lächeln erinnern. Ich weiß, wie er auch streng war, wenn es mal in der Schule nicht sehr gut lief. Aber eine Erinnerung hat dazu geführt, dass ich eine Zeit lang mein Herz verschlossen habe. Es war kurz vor seinem Tod. Er war im Krankenhaus im künstlichen Koma und die Ärzte hatten keine Hoffnung mehr. Also durfte ich an einem Tag mit meiner Mutter ins Krankenhaus, um mich zu verabschieden. Ich war dann in diesem Zimmer und ich weiß, dass heute noch, wie ich nach meinem Vater rief. Er öffnete seinen Mund und wollte etwas sagen, aber er konnte es nicht. Und diese Erinnerung beschäftigte mich eine Zeit lang. Als Kind noch nicht, da war ich noch zu jung, aber in meiner Jugend, als ich immer mehr darüber nachgedacht habe, beschäftigte mich das sehr. Mein Gedanke war, ich rief meinen Vater, aber er konnte mir nicht antworten. Ich wollte mit meinem Vater reden, aber er konnte nicht mit mir reden. Und dieser Gedanke hat meinen Blick auf das Wunder, hat meinen Blick auf die ganzen Wunder, die ich in meiner Jugendzeit erlebt habe, vernebelt. Ich habe immer nur gesehen, wie mein irdischer Vater nicht antworten konnte, als ich ihn rief. Aber ich habe dabei meinen Blick auf den himmlischen Vater verloren, der mir immer geantwortet hat, wenn ich ihn rief. Als Kind rief ich zu ihm und er hat immer geantwortet. In meiner Jugend rief ich zu ihm und er hat mir alles so gegeben, wie ich ihn gefragt habe. Ich hatte keinen Mangel. Ich kann mich nicht an einen Punkt erinnern, an dem ich sage, ich hatte hier einen Mangel. Und heute ist es nicht anders. Er antwortet mir auch heute, wenn ich ihn rufe. Er ist der Einzige, in den ich meine Hoffnung setze. Ich sah das aber alles nicht, weil mein Blick auf diese eine Begebenheit lag. Ich habe den Blick auf den himmlischen Vater verloren, der mich mit Segen überschüttet hat. Obwohl ich nichts hatte, obwohl ich ihm nichts dafür zurückgeben könnte und auch bis zu meinem Lebensende versorgt, weil er ein gnädiger Gott ist, weil er ein barmherziger Gott ist, weil er ein Gott ist, der nicht auf meine Umstände schaut, sondern allein aus seiner unendlichen und bedingungslosen Liebe heraushandelt. Amen. Ich möchte, dass du heute auch das erleben kannst, was ich mit Gott erlebt habe. Und du musst dafür nicht viel machen. Seine Verheißung geht nicht durch unsere Werke in Erfüllung, sondern allein durch seine Gnade. Sei verfügbar. Wenn du dich von Gott entfernt hast, dann sprich das vor ihm aus und sag ihm, dass du zurückkommen möchtest. Bring ihm all das, was nicht gut gelaufen ist. Tu Buße und kehre um. Er wird dich nicht abweisen. Er wird dich annehmen, weil du sein geliebtes Kind bist. Ich weiß nicht, was dich davon abhält, das Wunder zu sehen, das um dein Leben herum geschieht. Aber heute kannst du all das zu Gott bringen. Lege deine Lasten ab. Lege deine negativen Gedanken ab. Lass dich erfüllen von Gottes Gedanken. Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Komm zurück zu deinem Vater. Er gibt dir eine Zukunft und Hoffnung. Meine Zukunft liegt in Gottes Händen und meine Hoffnung liegt darin, dass ich meinen irdischen Vater früher oder später wiedersehen werde. Und dann werden wir genug Zeit haben, über alles zu sprechen. Komm zurück zu deinem Vater. Wenn du heute dein Herz für Gott öffnen möchtest, dann gib mir ein kurzes Handzeichen. Ich möchte dann ein Gebet sprechen. Warum möchte ich dieses Handzeichen? Es ist nicht für mich. Aber dein Handzeichen ist eine Ansage in der unsichtbaren Welt. Eine Ansage an die Finsternis, die dich von deinem Vater fernhalten möchte. Ein Statement, dass du es vorziehst, von nun an in allem die Nähe zu deinem Gott zu suchen. Ein Statement, dass du von nun an dein Leben in Gottes Hände legst und dich voll und ganz auf ihn verlässt. Egal, was da kommen mag. Ich bin mir sicher, dass Gott zu dir gesprochen hat. Ignoriere diese Stimme nicht. Es liegt an dir. Hebe deine Hände, wenn du ein Gebet möchtest. Ich werde von hier aus für dich beten. Amen. Vater, ich bete für jedes einzelne Kind, Herr, das sich jetzt entschieden hat, sein Herz für dich zu öffnen, Herr. Vater, ich danke dir, dass du da bist, Herr, dass deine Gegenwart so stark da ist, Herr, und dass wir dich hier erleben dürfen, Herr. Vater, ich danke dir, dass du in die Leben hineinsprichst, Herr. Vater, ich danke dir, dass du Leben verändern möchtest, Herr. Danke dir für das Zeugnis, was du mir gegeben hast, Herr. Ich danke dir, dass du mir die Kraft gibst, das zu teilen, Herr. Und Vater, ich möchte dich jetzt bitten, deine Kinder zu segnen, Herr. Du siehst die Dinge, die sie dir geben möchten, Vater. Und du bist ein Gott. Du hast in dem Moment, in dem sie sich entschieden haben, zu dir zu kommen, bist du schon losgerannt. Bist du ihnen schon entgegengerannt. Und ich danke dir, dass du ihnen ein Gewand umlegst, Herr. Und allen, damit alle sehen, dass sie wieder zurück sind, dass sie zu dir gehören, Herr. Ich danke ihnen, dass du ihnen einen Ring gibst, Herr. Als Zeichen, dass sie zu dir gehören. Ich danke dir, dass du da gerade eben feierst, dass die Menschen gerade heute zu dir kommen, Herr. Dass sich Kinder entschieden haben, ihren Weg mit dir zu gehen, Herr. Dafür danke ich dir, Herr. Vater, ich bitte dich jetzt, jeden Einzelnen zu segnen, dass du sie in diesem Prozess begleitest, Herr. Es geschieht nicht von einem Tag auf den anderen, es ist ein Prozess. Und jeden Versuch des Feindes, sie davon abzuhalten, dir näher zu kommen, das binden wir in Jesu Namen. Danke dir, dass du da bist und dass du deine Kinder führen wirst, Vater. In Jesu Namen bete ich dich an. Amen.
Weich deinem Namen, der das schwere Joch zerbricht. Niemand und nichts kommt hier je gleich. Herr, deine Güte ist so weit der Himmel reich. Dunkel um dunkel weicht dein Name, der das schwere Joch zerbricht. Niemand und nichts, niemand und nichts, Herr, kommt hier je gleich. Herr, deine Güte ist so weit der Himmel reich. Dunkel und dunkel weicht deinem Licht, weicht deinem Namen, der das Schwere doch zerbricht. Niemand und nichts kommt hier je gleich. Herr, deine Güte ist so weit der Himmel reich. Dunkel um dunkel weicht deinem Licht, weicht deinem Namen, der das schwere Joch zerbricht. Herr, wir lieben dich mehr als alles andere, wir lieben dich. Heben unsere Herzen auf, wir lieben dich. Dir nah zu sein ist unser Glück. Herr, wir danken dir, wo du bist, wird alles neu, wir danken dir. Du bist gut und du bist treu und du bist hier. Dir nah zu sein ist unser Glück. Herr, wir lieben dich. Herr, wir lieben dich mehr als alles andere, wir lieben dich. Heben unsere Herzen auf, wir lieben dich. Dir nah zu sein ist unser Glück. Herr, wir danken dir, wo du bist, wird alles neu, wir danken dir. Du bist gut und du bist treu und du bist hier. Dir nah zu sein ist unser Glück. Unser Glück. Dir nah zu sein ist unser Glück. Danken dir, wo du bist, wird alles neu, wir danken dir. Du bist gut und du bist treu und du bist hier, Jesus. Dir nah zu sein ist unser Glück.